Systemfrage oder Barbarei? Ist das nicht übertrieben? Und überhaupt, der Vergleich Tomasz Konitsch unsere schöne, gute BRD mit der alten, untergegangenen DDR. Also nicht direkt, aber bei ihm stellen sich unwillkürlich Erinnerungen an die Endphase des real existierenden Sozialismus ein. Nämlich erstarrte Staats- und Parteiapparate, die sich unfähig zur Kurskorrektur zeigen. Ist es wirklich so schlimm? Das frage ich Tomasz Konitsch. Schönen guten Tag, Herr Konitsch.
Guten Tag.
Ist es wirklich so schlimm, wie Sie schreiben?
Ja, ich finde, es ist eigentlich schlimmer als in der Endphase des real existierenden Sozialismus, weil derzeit doch wirklich die ökologischen Grundlagen des menschlichen Zivilisationsprozesses auf dem Spiel stehen. Die wissenschaftlichen Berichte sprechen da eigentlich eine eindeutige Sprache. Und wir müssen auch vielleicht uns nochmal verdeutlichen, dass die Wissenschaft immer wieder auch falsch lag, immer wieder daneben tippte bei der Dynamik des Klimawandels und den letzten Jahrzehnten diesen eigentlich auch sträflich unterschätzt hat. Beispiel, 70 Jahre sind es zum Beispiel, bei denen die Fehlprognosen, auf die sich die Fehlprognosen summieren, bei den Auftauprozessen des Permafrostbodens im Hohen Norden. Das sind wichtige klimatische Kipppunkte, die inzwischen eigentlich überschritten werden. Und es werden eigentlich dramatische Maßnahmen und dramatische Kursumkehren notwendig, um denen noch irgendwie zu begegnen. Ja, und das ist keinesfalls gegeben. Wenn wir uns den Wahlkampf anschauen und das, was im Wahlkampf debattiert wird, mit dem kontrastieren, was eigentlich an Maßnahmen notwendig wäre, dann tut sich da halt wirklich ein riesiger Abgrund auf.
Sie schreiben ja, dass da zwei Sachzwänge kollidieren, die ja für mich erstmal unauflösbar scheinen, nämlich zum einen der objektiv gegebene Sachzwang, schnelle Absenkung von CO2-Emissionen, also die Lösung der Klimakrise, und andererseits dieser Wachstumszwang des Kapitalismus. Ist das überhaupt zu lösen, dieses Dilemma?
Ja, so, ich argumentiere eigentlich schon seit 12 Jahren, dass die Klimakrise, dass man der Klimakrise nur im Rahmen einer Systemtransformation begegnen könnte, wirksam begegnen könnte. Und Systemtransformation bedeutet halt eben, dass man versucht, diesen kapitalistischen Wachstumszwang zu überwinden und in eine Gesellschaft überzugehen und die dann halt eben bewusst versucht, innerhalb eines gesamtgesellschaftlichen Verständigungsprozesses die gesellschaftliche Reproduktion zu organisieren. Und das ist im Kapitalismus halt eben nicht gegeben. Und wir haben ja diese anonymen Märkte, für die alle produzieren. Und auf diesen Märkten etabliert sich halt eben diese Eigendynamik des Kapitals auf globaler Ebene, das immer aus Geld mehr Geld machen muss. Und das passiert halt eben vermittels der Warenproduktion. Wir kennen das ja alles. Man braucht ja auch das Wachstum, um halt eben die Leute in Lohn und Brot zu halten, um die Arbeitsplätze zu gewährleisten. Und von daher ist es wirklich notwendig, von Grund auf das System zu ändern und diesen Verwertungszwang des Kapitals, also diesen Kreislauf aus Geld mehr Geld zu machen, indem halt eben Waren produziert werden, ne? Das muss überwunden werden.
Ist das diese spätkapitalistische Ideologie, die Sie als monströs bezeichnen?
Ja, also das ist ja dieser Sachzwang, ne? Man spricht ja gerne von Sachzwängen. Das wurde ja zum Beispiel Hartz IV auch, ne, legitimiert. Ja, das ist ein Sachzwang, es geht nicht anders, es gibt keine Alternativen. Im Rahmen des Neoliberalismus wurde dieses China-Syndrom halt eben etabliert. Also there is no alternative, wie es die Neoliberalen Margaret Thatcher in Großbritannien bezeichnet, ab den 80ern. Und dieser Sachzwang ist ja tatsächlich gegeben, obwohl es halt eben eine gesellschaftliche Struktur ist, die wir ändern könnten. Aber die hat halt eben eine Eigendynamik entwickelt durch diesen Verwertungsprozess des Kapitals und durch diese anonymen Märkte. Und man merkt ja selber, dass die Menschen, die Gesellschaft, in der sie leben, nicht selber kontrollieren, meistens in diesen ganzen Krisenschüben, die wir immer wieder erleben. Ne? Da dann plötzlich so, man spricht dann gern plötzlich von Marktbeben, ne? Oder von irgendwelchen Gewittern, die dann durch die Märkte durch und durch ziehen. Das sind solche Bilder, die uns verdeutlichen, dass wir eigentlich in einer Gesellschaft leben, deren Dynamik wir nicht her sind. Und es ist überlebensnotwendig, halt eben die Kontrolle über unseren gesellschaftlichen Reproduktionsprozess zu erlangen. Das geht halt eben nur jenseits des Kapitals.
Ich würde ja gern den Schuldigen finden, die Schuldigen, aber Sie sagen ja, im Mainstream gibt es diese übliche Naturalisierung kapitalistischer Herrschaft. Also wir können es nicht zuordnen, weil es irgendwie subjektlos ist und einem naturhaft erscheint. Können Sie mir das erklären? Genau. Also es lässt sich kein Schuldiger und keine Schuldige so richtig finden?
Ja, im Kapitalismus laden immer wieder Menschen Schuld auf sich. Aber es ist ja nicht so, dass man dann alle irgendwie freisprechen kann, die in den Kapitalismus Scheiße bauen oder so ein Jeff Bezos und Amazon. Das ist halt eben wirklich rücksichtslos ein Mensch, der zu seiner Lohnarbeit hat, wird bis aufs Blut auspresst. Ne? Und das heißt doch nicht, dass er nicht schuldlos ist. Aber man muss sich auch klar machen, wenn es er nicht machen würde, dann würde es sein Konkurrent machen und er würde dann halt in der Konkurrenz untergehen. Und das ist gerade diese Konkurrenzvermittlung, die dann immer wieder die entsprechenden Leute nach oben schwimmen lässt, die halt in rücksichtslos genug sind, um diese Sachzwänge des Kapitals und dieses Verwertungsprozess aus Geld mehr Geld zu machen, dann besonders gut und erfolgreich exekutieren. Und das geht durch die Ausbeutung des Menschen und durch die Ausbeutung der Natur. Also durch die Verfeuerung von Rohstoffen und Energieträgern, um Waren herzustellen, die dann halt eben auch irrational gebaut werden. Die werden mit rationalen Methoden gefertigt, um einen irrationalen Selbstzweck, halt eben diese uferlose Verwertung des Werts, des Kapitals zu genügen und diese zu perfektionieren. Und das äußert sich ja auch in den Waren selber. Also wir kennen halt eben diesen Fakt, dass im Kapitalismus meistens für die Müllhalde produziert wird. Ne? Also dass man möglichst schnell, möglichst neu was kaufen muss, damit man dann halt eben auch diesen Verwertungsprozess weiter perpetuieren und aufrechterhalten kann. Und das äußert sich auch in der Werbung und so weiter und so fort. Also nichts ist öder als das iPhone von der vorletzten Generation. Oder so. Und die Waren sind auch so gebaut, dass nicht repariert werden können meistens. Also wenn wir uns Laptops oder Smartphones zum Beispiel anschauen, ne? Das ist doch klar, dass die halt so gebaut werden, dass die möglichst nicht mehr repariert werden kann.
Also um den Umweltkollaps abzumildern, zu überwinden überhaupt und das die Welt zu retten, muss die Überwindung des Kapitals her, sagen Sie. Sie sagen, die Überwindung des Kapitals ist eine Überlebensnotwendigkeit, denn die Klimafrage ist keine Frage der Verteilung von Lasten, sie ist keine Frage der sozialen Absicherung, es geht ums Ganze. Sollte dies nicht gelingen, ist das Abdriften in die Barbarei unausweichlich. Das klingt ja wie im Horrorfilm, Abdriften in die Barbarei. Was meinen Sie denn damit?
Ja, da braucht man sich wirklich inzwischen nur die entsprechenden Prognosen anzuschauen. Also in wenigen Dekaden werden Teile unseres Planeten nicht mehr bewohnbar sein. Was passiert mit Menschen, die dort sind? Also die Fluchtbewegung, die wir jetzt erleben, ist eigentlich nur ein Vorschein dessen, was uns droht, wenn es ein weiter so geben wird, wie bisher. Ne? Und wir sehen Barbarei, das sind halt eben entsprechende auch Bewegungen, die dann immer weiter im Krisenverlauf an Zulauf gewinnen. In den Zentren ist es meistens der Rechtspopulismus und Rechtsextremismus, die neue Rechte. Und man muss da halt eben auch wirklich in Bewegungen denken. Die entwickeln sich dann im Verlauf der Krise immer weiter, treiben dann immer weiter ins Extrem. Und in der Peripherie ist das zum Beispiel auch der Islamismus jetzt. So in Afghanistan, was wir erlebt haben, das ist ja ein Failed State und dann zerfällt und er hat ihn dann auch entsprechende Bewegungen hervorbringt, extremistische. Ne? Also und dies führt dann im Wechselwirkung mit eskalierenden Klimakrise zur Barbarei, die den wirklich massenhaft Menschen töten wird, wie es noch nie in der Menschheitsgeschichte gewesen ist. Und das liegt auch eigentlich auf der Hand. Man muss im Einzelnen zusammensehen.
Sie sagen, die Klimakrise ist die größte Gefahr für den Zivilisationsprozess des 21. Jahrhunderts und es gibt aber trotzdem noch progressive Kräfte, die einen sagen linke Kräfte, emanzipierte Kräfte, die das abwenden wollen. Das heißt, es bräuchte eine Systemtransformation ohne Zivilisationsbruch. Das ist ja die größte Gefahr, genau, dass es wieder einen Zivilisationsbruch gibt und es keine Transformation, sondern ein Zusammenbruch, den man sich gar nicht vorstellen mag.
Ja, also ich habe da irgendwo mal geschrieben, das ist uns droht, Auschwitz zu einem bloßen Vorspiel dessen zu werden, was jetzt wirklich droht. Objektiv, der Menschheit als solches. Und wenn man das nochmal kontrastiert mit dem, wie eigentlich in diesem entscheidenden, wichtigen Wahlkampf, ne, wo wirklich Weichenstellungen fallen müssten, wie was hier da diskutiert wird, das ist dann einfach absurd. Wobei die Kräfte halt eben, es ist objektiv. Es ist objektiv, dass dieses System nicht überleben wird, das spätkapitalistische System. Es wird in irgendetwas anderes sich transformieren. Aber die Richtung dieses Transformationsprozesses, die ist offen. Und da hoffe ich halt eben, dass linke, progressive, emanzipatorische Kräfte darauf einwirken können, dass dieser Transformationsprozess objektiv ansteht, was Kapital an seinen inneren und äußeren Grenzen stößt und halt eben sich selbst zerbricht, dass dieser Transformationsprozess in eine progressive Richtung ohne Zivilisationsbruch halt eben gelenkt werden kann. Das ist meine Hoffnung, dass die Linke auch irgendwann anfängt, nicht nur statisch zu schauen, sondern in Entwicklung. Ne? in Antizipation dessen, was ansteht, an für sich. Progressive Kräfte, das muss ja nicht nur die Linke sein, ne? Es ist eigentlich eine Frage, die alle Menschen, unabhängig von ihrer politischen Überzeugung halt eben, dann anbelangt.
Der Universalismus wäre vielleicht ein Weg. Sie schreiben ja von der Lüge eines ökologischen Kapitalismus. Das wäre ja schön, wir können den Kapitalismus ein bisschen reparieren, erhalten, als dynamische Maschine am Laufen halten und gleichzeitig noch das Klima retten. Sie sagen, einen ökologischen oder grünen Kapitalismus kann es nie geben?
Nein, und das kann man sich ganz einfach anschauen. Es ist empirisch belegbar und es liegt auch ebenfalls eigentlich offen auf der Hand. Und man bemüht sich halt, diese Fakten dann zu ignorieren. Wir müssen uns dann einfach anschauen, wie das kapitalistische Weltsystem sich entwickelt hat im 21. Jahrhundert. Und dann sehen wir, dass die CO2-Emissionen allen Umweltkonferenzen, allen Beteuerungen zu trotz immer angestiegen sind. Es gab 2 Jahre im 21. Jahrhundert, wo die CO2-Emissionen gesunken sind. Das war 2009 und jetzt im vergangenen Jahr, 2020, sind es jeweils Weltwirtschaftskrisen. Also objektiv, empirisch betrachtet, sehen wir, dass der Kapitalismus aufgrund seines Wachstumszwangs nur dann dazu fähig ist, die CO2-Emissionen zu senken, wenn es eine Weltwirtschaftskrise gibt, also um den Preis breiter Verelendung großer Bevölkerungsgruppen. Das ist halt immer das, was evident halt eben gegeben ist und was auf globaler Ebene halt eben auch wirklich verifiziert kann. Und es gibt Prognosen, dass es in den kommenden Jahren auch ebenfalls wieder steigende CO2-Emissionen geben wird. Das war die Internationale Energieagentur, die das halt eben für 2021, für dieses Jahr und für 2022 schon prognostiziert hat.
Das kann einem ja jegliche Hoffnung nehmen. Allerdings in Ihrem Buch, was Sie letztes Jahr veröffentlicht haben, Klimakiller Kapital, wie ein Wirtschaftssystem unsere Lebensgrundlagen zerstört, haben Sie ja zumindest am Ende des Buches einen Hoffnungsschimmer. Sind Sie persönlich trotzdem, bleiben Sie hoffnungsvoll, dass es eine emanzipatorische Bewegung möglichst weltweit schaffen könnte, ja, noch so eine Systemtransformation hinzubekommen? Sind Sie so hoffnungsvoll oder müssen Sie sich da selbst
auch manchmal... Wir haben keine andere Wahl. Also was soll die andere? Weil wir müssten aller Evidenz zum Trotz, sage ich mal so, darauf beharren, dass noch etwas möglich ist. Eine Resignation, wo soll das hinführen? Ne? Das führt wiederum, wie gesagt, in die Barbarei. Und uns bleibt nichts anderes übrig, als mit allen möglichen Anstrengungen darauf hinwirken zu wollen, diesen Transformationsprozess in eine progressive Richtung zu lenken, die halt im Objektiv ansteht. Und diese Resignation, ne, es gibt ja auch diesen Gedankenstrang in der Öffentlichkeit und auch in ökologischen Subkulturen, dass einfach alles zusammenbrechen. Ne? Und dann bauen wir auf den Trümmern das Alte und das Neue auf. Und das ist Unsinn natürlich. Aufgrund der Dichte und der Komplexität der globalen Vergesellschaftung ist das absoluter Wahnsinn, der halt eben zu dem Tod eines Großteils der Weltbevölkerung führen wird. Also es geht gerade nicht, ne, dass man Resignation übergeht, weil das führt halt eben, wie gesagt, in die Barbarei. Praktisch so eine Art verzweifelten Optimismus aufrechterhalten, ne, der aller Evidenz zum Trotz halt eben versucht, dann darauf hinzuwirken, diesen Transformationsprozess noch in eine progressive Richtung.
Und mit diesem verzweifelten Optimismus werde ich Ihr Buch weiterlesen und vielleicht auch ein paar Antworten finden und auch natürlich weiter Ihre Artikel lesen. Herr Kornitsch, ich danke Ihnen für die Ausführungen. Alles Gute für Sie, bleiben Sie gesund und danke fürs Gespräch.
Ja, danke.